Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Vor uns liegen Auszüge aus einem ziemlich bemerkenswerten Werk, dem historischen Roman Ganymed Savaschlere, Betün Iktidare Salimdir. Das kann man so grob mit Beutekriege, alle Mächte sind grausam übersetzen, von M. Mehmet Ünver. Und ganz wichtig für dich zu wissen, das hier ist ein Roman, ja, eine literarische Gestaltung, also keine reine Geschichtsschreibung im wissenschaftlichen Sinn. Unsere Aufgabe für dich heute. Wir tauchen da jetzt mal tief ein in diese Auszüge. Wir wollen verstehen, wie dieser Roman diese komplexen Themen behandelt, Konflikt, Eroberung und vor allem die Rolle der Kriegsbeute, im Türkischen eben Ganimet, in dieser ja doch sehr turbulenten Frühzeit des Islam. Okay, lass uns das mal genauer anschauen. Was fällt dir so als erstes auf, wenn du auf diese Textpassagen und auch den Titel schaust?
Ja, also was sofort ins Auge sticht, ist dieser sehr klare Fokus, den der Titel Beutekriege ja schon vorgibt. Die Auszüge legen wirklich nahe, dass der Roman nicht nur von, sagen wir, Schlachten und Politik erzählt, sondern eben die Dynamik von Konflikten und ihren materiellen Erträgen, genau diese Ganymed, als einen ja, zentralen Motor dieser Epoche sieht. Der Autor deutet ja auch im Vorfeld an, das hattest du ja erwähnt, dass er durch die Untersuchung dieser historischen Ereignisse und ihrer politischen Hintergründe auch heutige Denkweisen im Nahen Osten hinterfragen will. Das gibt unsere Auseinandersetzung heute, finde ich, einen ziemlich spannenden, ja fast schon provokativen Rahmen. Er nutzt die Vergangenheit, um Fragen an die Gegenwart zu stellen, so scheint es.
Das leuchtet ein. Der Roman setzt ja offenbar nach der Hidschra ein, also der Auswanderung nach Medina, und beschreibt da einen deutlichen Wandel. Es wird diese Bildung der ersten Syriä erwähnt. Das war so eine spezielle Einheit, laut Textbeschreibung wohl primär aus Geflüchteten, die für Raubzüge losgeschickt wurde, angeführt von Hamza. Interessanterweise, so steht's in den Auszügen, kam diese erste Gruppe ohne Erfolg zurück.
Ja, genau.
Eher so ein verhaltener Staat, könnte man sagen.
Genau. Aber der Roman liefert dann wohl auch gleich den ideologischen und praktischen Kontext dafür. Er verweist auf einen Koranvers, der den Muslimen dann den bewaffneten Kampf erlaubt, eben weil sie vertrieben wurden. Und dann schildert er sehr konkret diesen Vorfall von Nakhla. Der überfällt eine kleine Gruppe unter Abdullah bin Jasch, eine mekkanische Karawane. Und das Brisante, sie töten dabei einen Mann, Amr bin Hadrami.
Ah ja.
Und das eben ausgerechnet während der heiligen Monate, wo eigentlich Waffenruhe war. Das löst dann, so schildert es der Roman wohl, ein ziemliches moralisches Dilemma aus.
Ah, das ist ein wichtiger Punkt. Wie geht der Roman denn damit um? Wird das einfach übergangen oder?
Nein, die Auszüge deuten an, dass es schon thematisiert wird, aber dann letztlich durch eine göttliche Legitimation, vermutlich eine weitere Offenbarung, quasi gerechtfertigt wird. Der Kampf gegen die Unterdrücker wird als wichtiger angesehen. Und hier, genau bei diesem Vorfall von Nakhla, da taucht dann zum ersten Mal ganz prominent das Thema Ganymed auf. Die erbeuteten Güter der Karawane, die Gefangenen, das wird zu einem ganz greifbaren Ergebnis dieses Kampfes. Der Roman scheint hier zu suggerieren, dass das so eine Art Präzedenzfall schafft.
Okay.
Moralisch und materiell. Die Beute wird halt zu einem Faktor, den man nicht mehr ignoriert.
Hier wird es wirklich interessant. Man spürt ja förmlich, wie sich da die Dynamik verschiebt. Wenn dieser erste Vorfall schon so aufgeladen ist, wie eskaliert das dann weiter im Roman? Wie geht's weiter?
Also die nächste große Stufe, die in den Auszügen ganz klar rauskommt, ist eindeutig die Schlacht von Badr. Auch hier war das ursprüngliche Ziel, laut Roman jedenfalls, wieder eine reiche mekkanische Karawane unter Abu Sufyan. Aber statt auf die Karawane trafen die Muslime dann auf eine ganze Armee aus Mekka. Der Roman scheint diesen Zusammenstoß als einen ganz entscheidenden Wendepunkt zu inszenieren.
Und wie wird das dargestellt? Ist das einfach nur ein Schlachtbericht oder?
Nein, die Auszüge legen nahe, dass es viel, viel plastischer ist. Besonders eindrücklich scheint die beschriebene Tötung von Amr bin Hisham zu sein, besser bekannt als Abu Jahl.
Ah, ja.
Einer der erbittertesten Gegner Mohammeds in Mekka. Der Roman schildert wohl sehr detailliert seinen Todeskampf. Es gibt sogar diese Szene, die in den Auszügen erwähnt wird, wo Abdullah ibn Mas'ud auf den sterbenden Abu Jahl trifft. Und der ruft ihm noch so total hochmütig zu, Ey Koyun Schobane, Peksar Bierichik Mechsin.
Oh, wow. Also übersetzt etwa, O Schafhirte, du bist auf einen sehr steilen, unwegsamen Ort gestiegen. Das ist schon eine starke Szene, ja. Die zeigt diesen Stolz und die Verachtung bis zum letzten Atemzug. Wow, das sind wirklich lebendige Details. Es geht ja weit über eine reine Faktenaufzählung hinaus. Und was ist mit der Ganymed in Bada, der Beute?
Die spielt eine riesige Rolle, direkt danach. Die Auszüge beschreiben, wie sofort nach dem Sieg eine Debatte losbricht über das Schicksal der prominenten mekkanischen Gefangenen. Da waren ja auch Verwandte Mohammeds dabei, sein Schwiegersohn Ibn As, sein Onkel Abbas.
Mhm.
Abu Bakr plädiert laut Numan dafür, Lösegeld zu nehmen. Das ist ja auch eine Form von Beute, klar. Omar hingegen fordert ihre Hinrichtung, um ein klares Zeichen zu setzen. Stärke zeigen, endgültige Trennung von den alten Bindungen. Diese Debatte, wie der Roman sie darstellt, zeigt halt nicht nur unterschiedliche politische Strategien, sondern auch, wie unmittelbar die Frage aufkommt, was machen wir mit dem Ertrag des Sieges?
Also menschliche und strategische Dramen, direkt am Puls der Ereignisse.
Und die rein materielle Beute?
Die wird als enorm beschrieben. Die Auszüge nennen Zahlen. 150 Kamele, 10 Pferde, dazu wertvolle Handelsgüter, Stoffe, Waffen, Rüstungen.
Für die Gemeinde in Medina, die ja vorher eher arm war, muss das ein gewaltiger Zuwachs gewesen sein.
Absolut.
Der Roman unterstreicht hier wohl sehr deutlich, wie dieser Sieg und diese Ganymed die Position der Muslime fundamental verändert haben. Militärisch, wirtschaftlich, aber auch psychologisch. Das Ganymed-Thema ist hier nicht nur so eine Nebensache, sondern wirklich zentrales Ergebnis und vielleicht ja auch schon Anreiz für die Zukunft.
Aber die Geschichte ist ja selten nur eine reine Erfolgsstory. Rückschläge gibt's ja auch. Wie geht der Roman mit Niederlagen um? Die Schlacht von Uhud zum Beispiel, die wird ja als ziemlicher Rückschlag geschildert.
Genau, Uhud wird in den Auszügen quasi als Kontrapunkt zu Bada dargestellt. Die Muslime sind erst erfolgreich, verfolgen die fliehenden Mekkaner. Aber dann, so schildert es der Roman wohl, löst sich ein Teil der Bogenschützen entgegen Mohammeds Befehl von ihrer strategisch wichtigen Position auf diesem Hügel.
Warum das?
Angelockt von der Aussicht auf Beute im verlassenen Lager der Mekkaner. Tja, und das ermöglicht den Mekkanern unter Chalid ibn al-Walid einen Gegenangriff. Und der bringt die Muslime in schwere Bedrängnis. Viele fallen, darunter eben auch Hamza, der Held dieser ersten Serie.
Das klingt nach einer echt dramatischen Wende. Wie fängt der Roman denn die Stimmung danach ein? Die Auszüge deuten auf eine tiefe Verunsicherung hin, so eine innere Zerrissenheit. Die Frage steht im Raum, wo haben wir Gott erzürnt?
Die Schuld wird dann, so heißt es, bei den Munafikum gesucht, den sogenannten Heuchlern innerhalb der Gemeinde, die angeblich nicht mit vollem Herzen dabei waren.
Interessant.
Der Roman scheint hier also auch diese internen Spannungen und die Suche nach Erklärungen für die Niederlage zu beleuchten. Und er verwebt das mit persönlichen Rachemotiven. Diese Geschichte wie Hind bint Utba, deren Vater bei Badr fiel, den Sklaven Waschi anstiftet, Hamza gezielt zu töten und ihm dafür die Freiheit verspricht, die wird explizit erwähnt. Das zeigt halt nochmal eine andere, dünklere Seite der Motivationen in diesem Konflikt.
Das ist eine interessante Verschränkung von militärischem Geschehen und persönlichen Fäden, ja? Und wie kommt das Thema Ganymed nach diesem Rückschlag wieder ins Spiel?
Im Kontrast zu Uhud steht dann der in den Auszügen beschriebene Feldzug gegen die Oase Kaiba, ein sehr wohlhabendes jüdisches Zentrum nördlich von Medina. Der Roman schildert hier offenbar eine längere Belagerung der verschiedenen Festungen von Kaiba. Es wird von teilweise echt erbittertem Widerstand berichtet, etwa durch so einen bekannten jüdischen Krieger namens Merhab, der aber schließlich im Kampf fällt. Nach mehreren Wochen, so die Darstellung, kapitulieren die Bewohner dann.
Und das Ergebnis?
Wieder Plünderung. Nicht nur. Das Abkommen, wie es der Roman beschreibt, ist interessant. Die jüdischen Bewohner dürfen auf ihrem Land bleiben, es weiter bewirtschaften.
Okay.
Müssen aber fortan die Hälfte ihrer Dattel- und Getreideernte an die Muslime abgeben. Das ist eine andere Form von Ganymed. Eben keine einmalige Plünderung, sondern eine dauerhafte Abgabe. So eine Art Tribut.
Verstehe.
Natürlich gab es wohl auch unmittelbare Beute. Klar, Waffen, Nahrungsvorräte, andere Schätze aus den Festungen. Und der Roman erwähnt dann, dass ähnliche Abkommen auch mit anderen jüdischen Siedlungen wie Fedek und Taimer getroffen wurden. Tribut zahlen, dafür in Ruhe gelassen werden. Das Muster der Expansion und Ressourcengewinnung setzt sich also fort, wenn auch mit variierenden Methoden. Das zeigt ja eine Entwicklung in der Strategie von Raubzügen über Kriegsbeute hin zu tributpflichtigen Gebieten. Und dann kommt der große Moment, die Eroberung Mekkas. Wie stellt der Roman das Ereignis dar? Wieder ein Ganymed-Savasch? Überraschenderweise nein. Zumindest nicht im Sinne von Blutvergießen und Plünderung. Die Auszüge beschreiben die Einnahme Mekkas als weitgehend unblutig. Ja, Mohammeds Einzug auf seinem Kamel Kaswa, diese symbolische Zerstörung der Götzenbilder in der Kaaba. Und dann die Generalamnestie für die Mekkaner. Selbst für ehemalige, wirklich erbitterte Feinde. Mit diesen berühmten Worten, La tasriba, alaikumul yaum, ithabu fa antumut talaka. Heute keine Schuldzuweisung gegen euch. Geht, ihr seid frei. Der Roman scheint diesen Moment als einen Akt der Milde und, ja, auch politischer Klugheit zu inszenieren. Das steht schon in starkem Kontrast zu den vorherigen Auseinandersetzungen.
Ein Moment des Innehaltens also. Aber die Konflikte enden damit ja nicht, oder?
Keineswegs. Direkt im Anschluss an diese doch eher friedliche Einnahme Mekkas folgt laut den Auszügen die Schlacht von Hunain. Die Beduinenstämme der Hawazin und Thaqif, alte Rivalen der Quraysh aus Mekka, hatten östlich der Stadt eine große Streitmacht versammelt. Offenbar waren die beunruhigt durch den Machtzuwachs Mohammeds. Der Roman schildert, wie die nun zahlenmäßig stark überlegene muslimische Armee, da ist die Rede von etwa 12.000 Mann, viele neue Konvertiten aus Mekka dabei, in einen Hinterhalt gerät.
Wie konnte das denn passieren, trotz der Überzahl? Der Roman deutet an, dass da eine gewisse Selbstüberschätzung, vielleicht Arroganz, eine Rolle spielte. Ein Zitat, das wohl aus dem Koran stammt, wird erwähnt. Die Muslime dachten, unsere große Zahl wird uns heute sicher helfen. Ah ja, typisch.
Ja, doch die erfahrenen Krieger der Hawazin hatten sich in einem engen Tal versteckt und überfielen die Vorhut mit einem Pfeilhagel. Das führte zu Panik und einer ziemlich ungeordneten Flucht. Erst als sich Mohammed und seine engsten Gefährten sammeln und zum Widerstand aufrufen, erst dann wendet sich das Blatt und der Sieg wird errungen. Die Darstellung scheint hier so eine Lehre über Demut und Vertrauen auf Gott zu transportieren, nicht nur auf die eigene Stärke.
Und nach diesem hart erkämpften Sieg, die Beute, wie sah es da aus?
Die Beute von Hunain wird in den Auszügen als geradezu gigantisch beschrieben. Der Roman nennt über 700 Gefangene.
700?
Ja, wobei angemerkt wird, dass andere Quellen sogar von 6000 sprechen, vor allem Frauen und Kinder, weil die Beduinen sie mit ins Feld genommen hatten. Dazu unzählige Tiere, 5000 Schafe, 2000 Kamele, auch hier, andere Quellen nennen weit höhere Zahlen, bis zu 24.000 Kamele, 40.000 Schafe, 4.000 Unzen Silber. Es wird sogar ein eigenes Kapitel im Inhaltsverzeichnis erwähnt, das sich nur mit der Verteilung dieser riesigen Beute im Ort Girana befasst.
Die Verteilung von so viel Reichtum? Das muss ja auch wieder Potenzial für Konflikte bieten, oder? Geht der Roman darauf ein?
Also die Auszüge, die uns vorliegen, geben jetzt keine Details zur Verteilung selbst preis. Aber dieser sehr kritische Untertitel des Buches, Alle Mächte sind grausam, und der im Vorwort angedeutete kritische Blick des Autors,
Legen zumindest die Vermutung nahe, dass der Roman auch hier möglicherweise Stannungen, Ungerechtigkeiten oder machtpolitische Manöver bei der Verteilung dieser gewaltigen Ganimeds thematisiert. Es würde halt zur Gesamtlinie passen, wenn gezeigt würde, wie Beute nicht nur externen Konflikt beendet, sondern vielleicht auch internen Zündstoff liefern kann.
Das ist ein guter Punkt. Wenn wir nun versuchen, das für dich mal zusammenzufassen, was diese Auszüge aus Ganimeds Sawaschlari uns zeigen. Der Roman zeichnet, basierend auf dem, was wir sehen können, ein sehr klares und immer wiederkehrendes Muster.
Konflikt führt zu Sieg oder manchmal eben auch zu Niederlagen, die dann wieder neue Konflikte nach sich ziehen. Siege bringen Ganimed, also Beute, ob materiell, menschlich oder als Tribut. Und diese Beute stärkt die eigene Gruppe, finanziert weitere militärische Aktionen oder motiviert neue Expansionen, die dann wieder zu neuen Konflikten führen. Der Titel Beutekriege, der ist also wirklich Programm.
Und der Untertitel Alle Mächte sind grausam und die Hinweise aus dem Vorwort deuten darauf hin, dass der Autor dieses Muster nicht einfach nur beschreibt, sondern ist ziemlich kritisch beleuchtet, oder?
Ganz genau. Die Perspektive scheint durchweg eine kritische auf Machtdynamiken zu sein, auf die Rolle materieller Interessen und vielleicht auch auf die Brutalität, die mit dem Aufbau und Erhalt von Macht eben einhergeht, egal unter welchem Banner. Der Roman scheint die oft idealisierte Frühzeit des Islam durch eine Linse zu betrachten, die bewusst die materiellen, die machtpolitischen und oft ja gewaltsamen Aspekte in den Vordergrund rückt. Es ist eine Interpretation, die vielleicht bewusst mit traditionellen Heldenerzählungen bricht oder diese zumindest stark hinterfragt.
Also, was bedeutet das jetzt für dich als Leser, wenn du dich mit diesen Auszügen beschäftigst? Du bekommst hier eine sehr spezifische Erzählung, ja? Eine literarische Interpretation historischer Ereignisse. Und diese Interpretation legt einen starken Fokus auf Macht, auf die Mechanismen von Konflikten und ganz zentral auf die Rolle materieller Anreize und Gewinne eben der Ganymed. Es ist die Sichtweise eines Autors, der, wie im Vorwort angedeutet, vielleicht auch aus einer bestimmten persönlichen Erfahrung heraus möglicherweise als Angehörige einer historisch unterdrückten Gruppe ein besonderes Sensorium für Machtmissbrauch und die Grausamkeit von Machtstrukturen hat. Was ist es, das für dich am stärksten hervorsticht, wenn du diese spezielle Darstellung betrachtest? Lass uns zum Abschluss noch einmal kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Wir haben heute anhand von Auszügen aus dem Roman Ganymed Savaşları von M. Mehmet Ünver eine Reise durch die frühe islamische Geschichte unternommen, so wie dieser Roman sie erzählt. Wir haben gesehen, wie das Motiv der Kriegsbeute, der Ganymed, sich da wie ein roter Faden durchzieht von den ersten tastenden Raubzügen der Serie.
Genau.
Über die einschneidende Schlacht von Badr, den Rückschlag bei Uhud, die strategische Einnahme von Haibar mit diesen Tributzahlungen bis hin zur Eroberung Mekkas und der direkt folgenden Schlacht von Hunain mit ihrer ja überwältigenden Beute.
Und diese Fokussierung des Romans auf dieses Muster Konflikt, Beute, weitere Expansion, das wirft natürlich eine Frage auf, die über die reine Lektüre hinausgeht und die der Autor vielleicht selbst im Sinn hatte. Eine Frage, die man sich halt stellen kann. Inwieweit könnten die Denk- und Handlungsmuster, die dieser Roman als eine mögliche, bewusst kritische Interpretation so stark herausarbeitet, also dieses Streben nach Macht und Ressourcen durch Konflikt, die zentrale Rolle der Beute, inwieweit könnten die möglicherweise tiefere historische Wurzeln haben, die das Denken und Handeln in der Region vielleicht bis heute beeinflussen? Der Roman scheint ja anzudeuten, dass diese Mechanismen von Macht und Gier, die er beschreibt, irgendwie zeitlos und universell sind.
Eine Frage, die sicher zum Nachdenken anregt und die zeigt, wie ein historischer Roman uns auch dazu bringen kann, über unsere eigene Zeit nachzudenken. Damit schließen wir unsere heutige Vertiefung in diese faszinierenden, wenn auch sicher herausfordernden Ausschnitte. Bis zum nächsten Mal.